herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz am Mittwoch, den 18. März. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung ganz herzlich. Wir haben Gäste heute. Da begrüße ich Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung, journalistischer Nachwuchs, die journalistische Nachwuchsförderung. Herzlich willkommen hier in der Bundespressekonferenz. Und wir haben bei uns 10 Lehrgangsteilnehmer der Anwärterin für den gehobenen Dienst im Auswärtigen Amt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und wir beginnen, wie jeden Mittwoch mit den Themen aus dem Kabinett.
Sehr gern. Wir haben eine Reihe von Beschlüssen heute im Kabinett, über die ich Sie gerne kurz und kompakt einmal informieren möchte, wie immer am Mittwoch. Wichtig ist, heute hat der französische Minister für Europa und Auswärtige Angelegenheiten, Jean-Noël Barrot, an der Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen. Wir hatten darüber bereits im Vorfeld auch informiert. Es gab einen intensiven Austausch über den weiter fortlaufenden Krieg in der Ukraine, über die Situation im Nahen Osten, den bevorstehenden Europäischen Rat und die vielfältige deutsch-französische Zusammenarbeit. Durch wechselseitige Kabinettsteilnahmen, wie sie im Vertrag von Aachen vereinbart wurden, bekräftigen Deutschland und Frankreich die besondere Qualität der Zusammenarbeit. Ein klares Zeichen von Vertrauen und Freundschaft, was heute auch in der Debatte wirklich sehr, sehr deutlich geworden ist. Das Bundeskabinett hat in Gegenwart des französischen Ministers den Gesetzentwurf zum Abkommen vom 29. Juli 2025 über die deutsch-französischen Gymnasien und das deutsch-französische Abitur beschlossen. Ziel ist die Weiterentwicklung der rechtlichen, organisatorischen und pädagogischen Grundlagen der nunmehr 5 Gymnasien in Paris, Straßburg, Freiburg, Hamburg und Saarbrücken. Anlass der Reform sind die Gründung neuer Gymnasien in Hamburg und Straßburg sowie tiefgreifende Veränderungen des französischen Baccalauréats, das dem deutschen Abitur entspricht. Zudem ist mehr institutionelle Flexibilität erforderlich, um auf außergewöhnliche Situationen wie etwa die Covid-19-Pandemie reagieren zu können. Soweit zum ersten Beschluss des Tages. Weiter geht es. Ich glaube, eine gute Nachricht, insbesondere für viele Eltern und vor allem werdende Eltern oder angehende Eltern. Das Kabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines antragslosen Kindergelds beschlossen. Das Kindergeld ist eines der wichtigsten Geldleistungen an Familien und soll künftig ohne Antrag ausgezahlt werden. Das hat das Kabinett heute entsprechend beschlossen. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, Eltern durch konsequenten Bürokratieabbau gerade in Zeiten nach der Geburt zu entlasten. Ich glaube, da haben viele auch etwas anderes zu tun, als lange Anträge auszufüllen. Die Umstellung auf das neue antragslose Kindergeldverfahren soll dann nächstes Jahr in 2 Stufen erfolgen. Ab Frühjahr 2027 soll die Neuerung zunächst für Familien gelten, die bereits Kinder haben und Kindergeld beziehen. Die 2. Stufe dann Ende 2027 soll dann auch für das erste Kind das Kindergeld antragslos ausgezahlt werden. Wir machen damit 2 Schritte. Einerseits bauen wir Bürokratie ab, setzen unsere Modernisierungsagenda fort und werden sicherlich auch im Bereich der Behörden entsprechend Bürokratiekosten dadurch einsparen können und machen das Leben der Bürgerinnen und Bürger hier wieder ein Stück leichter. Wichtiges Vorhaben. Weiterer Beschluss heute. Entwurf eines Gesetzes zur Haftung bei Unfällen mit Elektro-Kleinstfahrzeugen im Straßenverkehr. Da geht es in der Regel um die durchaus bekannten E-Scooter. Im Jahr 2020 gab es weniger als 6.000 Unfallbeteiligte mit E-Scootern und 2024 waren es bereits über 12.000. Für die Geschädigten soll es durch das Gesetz leichter möglich sein, Schadensersatz zu erhalten. Dafür wird eine Gefährdungshaftung für den Halter eingeführt. Dies sind in vielen Fällen Unternehmen, die E-Scooter in Großstädten vermieten. Hier ist es oft schwierig, die Identität des Fahrers festzustellen. Ohne eine Halterhaftung, wie etwa beim Auto, würde der Geschädigte in diesen Fällen leer ausgehen. Auch hier kommen wir nun zu einer Veränderung. Die Bundesregierung hat zudem den Entwurf der nationalen Wirtschaftsschutzstrategie beschlossen. Hintergrund ist, dass im Kontext geopolitischer Herausforderungen, Bedrohungen sowie deren Komplexität auch gegenüber der Wirtschaft die nehmen weltweit zu. Widerstandsfähige und dauerhaft leistungsfähige Unternehmen sind aber die Voraussetzung für wirtschaftliche Stärke Deutschlands und zugleich ein wichtiger Pfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts, des Wohlstands sowie der inneren und äußeren Sicherheit. Ziel der Bundesregierung ist es deshalb, im Sinne einer integrierten Sicherheit den Weg zu einem ganzheitlichen Wirtschaftsschutz zu ebnen und die Widerstandsfähigkeit deutscher Unternehmen insgesamt zu stärken. Für die Umsetzung der Strategie werden Angebote und Maßnahmen für Behörden und Unternehmen vorgestellt. Die Initiative Wirtschaftsschutz des Bundesinnenministeriums übernimmt die Steuerung und das Monitoring der Umsetzung. Ein weiterer Beschluss. Das Kabinett hat heute die vom Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung vorgelegte Rechenzentrumsstrategie beschlossen. Daran bündelt die Bundesregierung ihre Ziele und Maßnahmen, um Deutschland zu einem attraktiven und führenden Standort für Rechenzentren weiterzuentwickeln. Wir konzentrieren uns hier auf 3 Handlungsfelder: Energie und Nachhaltigkeit, Standort und Fläche sowie Technologie und Souveränität. Um einige konkrete Ziele aus den Handlungsfeldern zu nennen. Es geht unter anderem darum, für wettbewerbsfähige Strompreise und eine nachhaltige Stromversorgung für Rechenzentren zu sorgen. Wir müssen geeignete Flächen verfügbar machen sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Außerdem wollen wir eine souveräne und hochleistungsfähige Recheninfrastruktur für KI- und Cloud-Anwendungen ausbauen und auch deren Anwendung stärken. Der heutige Kabinettsbeschluss ist der Startschuss für die Umsetzung der bereits in der Strategie genannten Maßnahmen und die Entwicklung weiterer Maßnahmen während dieser Legislaturperiode. Deutschland ist bereits im europäischen Maßstab führend und wir wollen das in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Ich möchte dann noch hinweisen auf einen Beschluss, der bereits gestern im Umlaufverfahren beschlossen wurde. Hier geht es um eine Formulierungshilfe für ein aus der Mitte des Bundestags einzubringendes Kraftstoffmaßnahmenpaket, indem wir die Frequenz der Kraftstoffpreiserhöhung, wir hatten hier an dieser Stelle auch mehrfach darüber berichtet, begrenzen, begegnen wir der Preisvolatilität an Tankstellen. Wir wollen damit das Verbrauchervertrauen in die Verlässlichkeit der Preisangaben stärken. Die Bundeswirtschaftsministerin hat die Maßnahmen gestern erläutert. Ich nenne sie hier noch einmal kursorisch. Erstens, Tankstellen dürfen nach Inkrafttreten des Gesetzes nur noch einmal am Tag ihre Preise erhöhen, und zwar um 12 Uhr mittags. Preissenkungen sind jederzeit zulässig. Mit der jetzigen Regelung orientieren wir uns am derzeit geltenden österreichischen Modell. Verstöße gegen das Verbot täglicher mehrfacher Preiserhöhungen können mit Bußgeldern bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Zweitens, die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht im Kraftstoffsektor wird verschärft, indem wir eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast im Zusammenhang von geforderten Kraftstoffpreisen, die die Kosten in unangemessener Weise überschreiten, einführen. Dadurch soll das Bundeskartellamt einfacher und schneller gegen marktbeherrschende oder marktmächtige Unternehmen aus dem Kraftstoffbereich vorgehen können. Drittens soll das Bundeskartellamt erhebliche und fortwährende Wettbewerbsstörungen künftig leichter und schneller beheben können. Die Koalitionsfraktionen bringen das Gesetzpaket direkt in die parlamentarischen Beratungen ein. Die erste Lesung wird demnach nach unseren Informationen bereits diesen Donnerstag stattfinden.
Herzlichen Dank, Herr Mayer. Dann gehen wir einmal die Themen durch. Ob noch Nachfragewünsche bestehen? Erstmal zur deutsch-französischen Aussprache. Gibt es da Fragen? Nein. Antragsloses Kindergeld? Nein. Haftung bei Unfällen mit E-Fahrzeugen? Auch nicht. Die Wirtschaftsschutzstrategie? Bitte schön.
Ja, da hätte ich gerne eine zeitliche Vorstellung, wie lange es wohl dauern könnte, einen ganzheitlichen Wirtschaftsschutz sich auszudenken. Ich nehme an, dass das dann Initiative Wirtschaftsschutz beim entsprechenden Ministerium liegt. Oder können Sie das auch beantworten, Herr Mayer?
BMI.
Gut, dann gerne beim BMI.
Ich kann Ihnen von der Stelle jetzt hier keine konkrete Zahl oder einen Zeitraum geben. Wichtig ist aber natürlich, das hatte der Regierungssprecher auch schon angedeutet, dass diese Wirtschaftsschutzstrategie natürlich Teil eines Gesamtpakets ist, das dafür sorgen soll, dass unsere Wirtschaft, unsere kritischen Unternehmen beispielsweise, also der kritischen Infrastruktur, dass die insgesamt sicherer werden. Da zählt zum Beispiel auch dazu die EU-Richtlinie NIS II, die Unternehmen zu höheren Cyber-Sicherheitsstandards und strengeren Meldepflichten verpflichtet oder halt auch das gerade schon erwähnte Kritis-Dach-Gesetz. Und diese beiden Vorhaben sind ja schon geschehen und sind gerade auch in der Umsetzung oder sind gerade dabei, dass die Umsetzung dort geschieht. Das bedeutet, Sie haben hier also einen Gesamtansatz, zu dem die Wirtschaftsschutzstrategie mit dazugehört. Und ja, es ist besonders wichtig, da beziehe ich mich nochmal auf den Regierungssprecher, dass wir hier einen Gesamtansatz haben.
Okay. Gibt es weitere Fragen dazu?
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Die sehe ich nicht. Dann Rechenzentrumstrategie. Gibt es dazu Fragen? Nein. Dann zum Umlaufverfahren, Beschluss, Kraftstoffmaßnahmenpaket. Herr Jung, Moment. So.
Können Sie nochmal erläutern, was die Bürger und Bürgerinnen davon haben jetzt?
Das richtet sich an.
Das hat ja laut Experten und laut dem österreichischen Modell ja auch keine klaren Effekte auf niedrige Durchschnittspreise. Und das adressiert ja auch nicht die Preisfaktoren wie Rohöl, Steuern, Marktstrukturen.
Ja. Ohne dass ich mir jetzt die Prämissen zu eigen machen kann, die Sie in Ihrer Frage geäußert haben,
setzen wir vor allen Dingen. Das ist der Stand der
Wissenschaft. Ja. Wollen Sie eine Antwort?
Das ist der Stand der Wissenschaft.
Okay. Setzen wir vor allen Dingen natürlich mit diesem Maßnahmenpaket, was wir jetzt hier eingeführt haben. Ich habe gerade so ein bisschen versucht zu erläutern. Das sind ja mehrere Maßnahmen, die wir jetzt wenige Wochen nach dem Beginn auch des Kriegs im Nahen Osten, im Krieg rund um den Iran, jetzt wirklich auch ergreifen. Ich will auch noch mal die Freigabe der Ölreserven noch mal zusätzlich nennen. Die war jetzt nicht Teil des Umlaufbeschlusses, aber das hat natürlich auch eine Auswirkung auf den Markt. Wichtig ist natürlich, gerade bei dieser Preisgestaltung und der Preiserhöhung nur noch einmal am Tag, 12 Uhr mittags, das sorgt natürlich für mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher. Es ist bisher so, dass im Verlauf eines Tages regelmäßig dann Preisanpassungen auch nach oben erfolgt sind. Das ist schwer, da am Ende durchzublicken. Und wenn man sich darauf verlassen kann, dass das nur einmal am Tag erhöht werden kann und danach und davor eben auch nur verringert, dann sorgt das vor allen Dingen für mehr Klarheit und für mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Ich glaube, der Kanzler hatte in Norwegen ja auch gesagt, dass es kein Mengenproblem gibt in Sachen Öl und Benzin, und Diesel und so weiter, sondern ein Preisproblem. Ist es weiterhin ausgeschlossen, dass eine Lösung Preiskontrollen sein kann?
Vielleicht kann das zuständige Wirtschaftsministerium gerne auch gleich nochmal ergänzen zu der Debatte. Ich will aber schon nochmal darauf hinweisen, dass wir es hier mit einem hochkomplexen Markt zu tun haben, wo unterschiedliche Dinge am Ende auf eine Preisgestaltung einwirken. Wir haben uns jetzt für diesen Schritt entschieden und wir halten den auch für richtig.
Gerne kann ich noch kurz ergänzen. Die Häufigkeit von Preisanpassungen hat in 2025 einen neuen Höchstwert erreicht mit durchschnittlich 22 täglichen Preisänderungen. Und dies erschwert natürlich Verbraucherinnen und Verbrauchern, an ihr Tankverhalten, an günstige Preise anzupassen. Verlässlichkeit und Preisinformation ist aber grundlegendes Kriterium für das Funktionieren von Märkten. Und insofern sehen wir das als marktstärkendes Instrument. Grundsätzlich gilt aber natürlich weiter. Wir beobachten die Lage sehr, sehr intensiv. Die Energieversorgung ist gesichert. Die Märkte sind liquide. Es gibt keine Versorgungsengpässe, weder bei Öl noch Gas noch bei verarbeiteten Produkten. Und die Preise steigen nicht, weil zu wenig Energie da ist, sondern weil die Märkte auf die geopolitische Unsicherheit reagieren.
Herr Jessen.
Ich weiß nicht, ob Herr Mayer oder Wirtschaftsministerium, was bedeutet konkret Umkehrung der Beweislast bei unangemessen hohen Preissteigerungen? Wie haben wir uns das vorzustellen? Welche Beweise müssen beigebracht werden? Und wer stellt fest oder wo liegt die Grenze für unangemessen hohe Preissteigerungen?
Darauf gehe ich gerne ein. Hier sprechen Sie das Thema verschärfte Missbrauchsaussicht vor und Stärkung des Kartellamts an dieser Stelle. Und im Kraftstoffsektor wird das kartellbehördliche Vorgehen gegen missbräuchlich überhöhte Preise erleichtert mit diesem Schritt. Es geht da um den Paragraphen 29a GWB, der genau die von Ihnen genannte Umkehr der Darlegungs- und Beweislast zugunsten der Kartellbehörden einführt. Dies ermöglicht eine effiziente Prüfung bei etwaigen missbräuchlichem Verhalten. Das heißt konkret, dass die Kartellbehörde die unangemessene Überschreitung der Kosten durch die Preissetzung beweisen muss, während das Unternehmen die der Preisfestsetzung zugrunde liegenden Kosten zu beweisen hat. Dies ist sinnvoll, weil die Aufklärung unternehmerischer Sachverhalte, wie sie bisher erfolgt war, für die Kartellbehörde naturgemäß sehr, sehr schwierig ist. Die Regelung zielt darauf ab, den Großhandel mit Otto- und Dieselkraftstoffen besser zu regeln. Nicht adressiert wird die Ebene, auf der Kraftstoffe unmittelbar an den Letztverbraucher an die Tankstelle gegeben werden. Also die mittlere Ebene kann dadurch effizienter und entsprechend auch bürokratisch einfacher und ohne weitere Verzögerungen aufgeklärt werden.
Das Wording Umkehrung der Beweislast habe ich ja dem Vortrag von Herrn Mayer entnommen. Noch einmal, wie haben wir uns das konkret vorzustellen? Was haben die, werden da die Mineralölkonzerne sein, nachzuweisen, um zu sagen, das ist angemessen? Und wo liegt die Grenze? Wer stellt die fest, was unangemessen hoch ist? Das sind ja beides abstrakte Begriffe bis hierher.
Ja, ich kann gerne noch ergänzen, es geht um die Kosten durch die Preissetzung, die entstehen und die müssen plausibel dargelegt werden und nicht durch Verdachtsmomente vom Bundeskartellamt, sondern eben umgelegt. Die Unternehmen müssen eine entsprechende Preissetzung plausibel darlegen.
Herr Rusch.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Deutschland hat im Vergleich mit anderen Ländern eine der höchsten Besteuerungen bei Treibstoff. Ich glaube, bei Benzin sind es 55% des Preises, die alleine in die Staatskasse fließen, bei Diesel 48%. Wenn jetzt das hohe Preisniveau anhält und sich die Instrumente nicht bewähren, die kartellrechtlichen Instrumente, die man jetzt auf den Weg bringt, wäre auch eine Steuererleichterung möglich oder eine Steuerermäßigung? Nimmt die Bundesregierung auch das im Blick?
Wir haben jetzt zunächst ein erstes großes Maßnahmenpaket beschlossen, in dem wir auf die aktuelle Situation reagieren. Das halten wir auch für angemessen. Gleichzeitig hat das BMWE ja auch gerade nochmal darauf hingewiesen. Natürlich beobachten wir weiterhin die Lage. Jetzt geht es aber darum, dass dieses Maßnahmenpaket diese Woche auch wirklich zügig umgesetzt wird. Und das muss dann auch zunächst erstmal wirken.
Dann Herr Kollege.
Nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Ist man denn jetzt in der Ursachenforschung schon ein Stück weiter, warum in Deutschland die Preiserhöhungen bei Diesel und bei Benzin so hoch ausgefallen sind, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wo es zwar auch Preiserhöhungen gab aufgrund des gestiegenen Rohölpreises, aber die sind ja längst nicht so extrem angestiegen, auch in Ländern ohne Benzinpreiskontrolle.
Also einer Prüfung des Bundeskartellamts kann ich natürlich an dieser Stelle nicht vorgreifen. Sie wissen auch, das Bundeskartellamt als Hüterin des Wettbewerbs ist unabhängig in seiner Prüfung, und das auch aus gutem Grund. Und deshalb kann ich an der Stelle nicht spekulieren. Ein Hinweis natürlich, waren auch vor den Preisanstiegen die Kraftstoffpreise unterschiedlich in den europäischen Ländern. Aber zu weiteren Spekulationen kann ich hier nichts beitragen.
Noch mal eine Einschätzung zur Frage der Preisänderungen. 22 Stück sagten Sie in der Spitze, über 50. Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums, welche Gründe gab es dafür seitens der Mineralölkonzerne? Waren die Gründe ökonomisch bedingt, also in der Wirtschaftlichkeit, oder waren die Gründe eher bedingt in einer Verschleierung und in einer Verschleierung der Kraftstoffpreise, um sie weniger vergleichbar zu machen, insbesondere für Apps und Ähnliches?
Ja, hier würde ich noch mal auf die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamtes verweisen. In dieser Sektoruntersuchung wurde von dem Rakete- und Federeffekt bei Kraftstoffpreisen verwiesen. Kraftstoffpreise steigen bei höheren Rohölkosten extrem schnell an, werden eben sofort weitergegeben. Die sogenannte Rakete sinken aber bei fallenden Kosten langsamer. Und genau diesen nervösen Marktreaktion, die sofort unmittelbar zu erhöhten Kostensteigerungen schafft, gebietet dieses Modell eben Einhalt und schafft eben eine Beruhigung, eine gewisse Normalisierung, natürlich gleichwohl einmal am Tag. Wir wollen nicht in die Preisbildung, in die Märkte stärker eingreifen, aber natürlich genau diese Schwankungen, die Sie auch genannt haben, werden damit ein Stück weit kann entgegengetreten werden.
Jo.
Ich glaube, warum nicht einmal die Woche, wenn das jetzt schon die Losung ist? Können Sie mal die Logik erklären? Und ans BMF, der Vizekanzler sagte letzte Woche, es ist unanständig, wenn Mineralölkonzerne die aktuelle geopolitische Lage ausnutzen, um ihre Gewinne nach oben zu schrauben. An dieser Unanständigkeit hat sich doch jetzt mit dieser Regelung nichts geändert. Warum steht der Vizekanzler dahinter?
Also zur ersten Frage, wir haben vor einer Woche dieses Paket im Kabinett angekündigt und beschlossen und 6 Tage später im Umlaufbeschluss verabschiedet, haben hier also sehr, sehr schnell diese Maßnahmen für mehr Wettbewerb geschaffen. Diese werden nun, wie von Herrn Mayer erwähnt, im Bundestag umzusetzen, und dann schauen wir uns die Wirkung ja erstmal an. Ich will auch darauf hinweisen, dass natürlich je mehr Zeitraum man zwischen etwaigen Zeiträumen, desto mehr Risiko kann auch eingepreist werden von Märkten. Und genau das will man ja verhindern, dass nicht ein ein etwaiges Risiko auf eine Marktspekulation dazu führt, dass die Tankstelle entsprechend den Preis höher ansetzen würde, um dieses Risiko schon mit einzupreisen. Also insofern, wir haben uns aus guten Gründen für dieses Modell entschieden und das wird haben wir nun in einer sehr, sehr kurzen Zeit auf den Weg gebracht und hoffen, dass es entsprechend schnell weiter umgesetzt wird.
Ja, ich kann mich den Kollegen auf jeden Fall anschließen. Es wurden jetzt erstmal erste Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die zielen ja gerade darauf ab, eine Transparenz bei der Preisbildung zu haben. Der Minister Klingbeil hat letzte Woche ja auch nochmal gesagt, dass es ganz klar ist, dass wir dahin gucken müssen, wo die Gewinne gemacht werden. Das ist jetzt ein erster Schritt. Und es wurde ja jetzt hier auch schon gesagt, dass wir uns natürlich weiterhin auch auf alle Szenarien vorbereiten.
Aber ganz kurz, die Gewinne der Mineralölkonzerne steigen da jetzt trotzdem. Egal, ob sie jetzt 20 Mal am Tag die Preise senken können oder steigen lassen können an den Tankstellen oder einmal am Tag oder einmal die Woche. Also an der Logik, die der Vizekanzler kritisiert, ändert sich doch nichts. Oder habe ich irgendwas jetzt falsch verstanden?
Also vielleicht kann das BMWE nochmal ergänzen. Das sind jetzt erste Maßnahmen, die man getroffen hat, um das in den Blick zu nehmen. Und die Maßnahmen greifen, das hat Herr Grevier gerade auch beschrieben, ineinander, um genau das anzugehen. Und dann muss man weiter gucken, wie sich das verhält und wie gesagt, alle Szenarien dann auch im Blick behalten.
Ich will vielleicht auch nochmal auf das gesamte Paket hinweisen, weil Sie jetzt nochmal Bezug genommen haben auf die Regelung zu den Preisanpassungen oder die Preiserhöhungen, die nur noch um 12 Uhr möglich sind. Das ist ja jetzt nur ein Teil dieses Pakets. Wir haben ja gerade sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass wir auch genauer hinschauen, dass wir auch die Missbrauchsaufsicht in diesem Bereich verschärfen. Und insofern, wie gesagt, schauen wir hier genauer hin. Und das Paket ist größer als jetzt nur die Frage Preiserhöhung um 12 Uhr.
Herr Jessen.
Ja, nochmal ans Wirtschaftsministerium. Rakete Feder, man muss ja kein Ökonom sein, um zu erkennen, was die Triebkraft dahinter ist. Preissteigerung schnell weiterzugeben, Preisreduzierung nur langsam. Es ist einfach die Möglichkeit, höhere Gewinne zu machen. Besteht im Wirtschaftsministerium die Absicht, sozusagen einen Zeitkoeffizienten einzuführen, das heißt, der Mineralölwirtschaft vorzugeben, in welchem Zeitraum gemessen am Tempo der Preisweitergabe dann auch Preisreduzierungen erfolgen müssen. Das würde ja ein Stück weit diesem Mechanismus entgegenwirken und Fairness schaffen.
Ich habe die Maßnahmen beschrieben, die drei Maßnahmen, die aus dem Kraftstoffmaßnahmenpaket entschieden wurden. Und mit denen glauben wir, einen ersten wichtigen Schritt gegangen zu sein, der sich auswirken wird und der mehr Vertrauen, mehr Transparenz, mehr Verlässlichkeit zu schafft. Ich habe heute dazu keine weiteren Schritte anzukündigen.
Ist im Korb der weiteren Überlegungen die Wiedereinführung, gab es ja schon mal, einer Übergewinnsteuer. Es würde in der Logik ja auch liegen, wenn schon gesagt wird, wir wollen verhindern, dass übermäßig hohe Gewinne gemacht werden. Das macht ja nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass das passiert. Die könnte man durch Abschöpfung ja auch angehen. Ist das eine Absicht oder ein Plan?
Steuerfrage würde ich verweisen. Genau, ans KMF.
Sorry, ich musste nur das Mikro. An wen? Ach so, sorry.
Ja. Ja, ich muss mich jetzt leider noch mal wiederholen. Also wir haben ja jetzt gerade schon mehrfach gesagt, dass wir diese ersten drei Maßnahmen auf den Weg gebracht haben und dass wir uns natürlich alle Instrumente auch angucken, um genau die Sorgen der Pendlerinnen und Pendler insbesondere dann natürlich auch aufzugreifen. Aber ich habe auch zum jetzigen Zeitpunkt darüber hinaus gerade nichts anzukündigen.
Dann Frau Kollegin.
Ja, Schmidt-Roschner von der dpa. In dem Zusammenhang fordert CSU-Chef Markus Söder eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Das klang bei Ihnen schon so an, dass das möglicherweise auch im Instrumentenkasten sein könnte. Ist da die Absicht? Und vielleicht auch an Herrn Mayer, würde der Kanzler das befürworten? Dankeschön.
Ich kann jetzt wirklich nur noch mal das sagen, was wir gerade schon gesagt haben. Wir haben jetzt erste Maßnahmen auf den Weg gebracht, die sich gerade bei der Preisgestaltung zeigen sollen. Natürlich gibt es mehrere Instrumente, die in Betracht kommen. Wir behalten das weiter im Blick und werden, sobald es da was zu sagen gibt, das natürlich auch tun.
Ich kann auch noch mal ergänzen, dass wir die Sorgen der Pendlerinnen und Pendler absolut sehen. Gerade dort, wo Menschen auf das Auto nach wie vor angewiesen sind, wo sie auch keine Möglichkeit haben, umzusteigen, wo sie auch zur Arbeit fahren müssen. Das ist uns völlig bewusst. Und genau deshalb haben wir jetzt so schnell innerhalb weniger Tage dieses erste Maßnahmenpaket, dieses Sofortpaket dann auch beschlossen. Wir setzen darauf, dass es auch einen positiven Einfluss am Ende haben wird auf die Situation. Und nichtsdestotrotz bewerten und beobachten wir die Lage weiter fortlaufend und sind natürlich auch zu jeder Zeit handlungsfähig.
Nur noch mal zur Sicherheit ans Finanzministerium. Es ist doch tatsächlich so, dass die gegenwärtige Erhöhung der Kraftstoffpreise allein auf die Erhöhung des Rohölpreises zurückgeht und dass sich die steuerlichen Anteile am Benzinpreis in den vergangenen Monaten nicht geändert haben. Also da wären 64,4 Cent für die Energiesteuer, für die CO2-Abgabe ist gleich geblieben und auch die Mehrwertsteuer ist gleich geblieben. Das sind ja die drei Elemente beim Benzin- und beim Dieselpreis, die eine Rolle spielen.
Ist das die Frage, ob das
ja,
die drei...
Ja, hat sich da irgendwas geändert, was ich nicht mitbekommen habe oder irgendjemand nicht mitbekommen hat?
Nee, genau. Also ganz grundsätzlich werden auf Kraftstoffe drei Steuern bzw. Abgaben fällig. Das ist die Energiesteuer, die CO2-Steuer und die Umsatzsteuer.
Und die sind gleich geblieben?
Die Energiesteuer ist eine Mengensteuer. Auch CO2 ist mengenabhängig und Umsatzsteuer ist eben dann vom Umsatz abhängig. Also die Zahlen, die Sie eben genannt haben, die kann ich jetzt ad hoc nicht verifizieren bei den Centbeträgen. Aber dass es bei Kraftstoffen diese drei Steuern bzw. Abgaben fällig werden, ist korrekt.
Das heißt also, der Staat verdient am Ende nur bei der Mehrwertsteuer durch die hohen Benzinpreise mehr?
Wir hatten dieses Thema schon mal Anfang der Woche und auch vergangene Woche. Also sozusagen genau bei der... eine Änderung, dadurch, dass die Mengen sich ja voraussichtlich nicht ändern, gäbe es eine Änderung, wenn überhaupt dann beim Umsatz.
Ja, also Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer.
Dann Herr Jung, und ich würde damit dann die Frageliste tatsächlich schließen, weil ich hier noch eine ganze Liste an anderen Themenbereichen habe.
Ja, nur eine Verständnisfrage an Herrn Mayer. Sie sind ja schon länger auch Sprecher von Herrn Klingbeil. Der hatte noch vor 4 Jahren, Mitte 2022, vehement eine Einführung einer Übergewinnsteuer gefordert, um die exzessiven Profite von Mineralölkonzernen abzuschöpfen. Warum tut der Vizekanzler das jetzt nicht mehr?
Also ich bin Sprecher des Bundeskanzlers. Für den Vizekanzler müsste ich an Frau Lajadi verweisen.
Okay. Genau, wir hatten das Thema ja gerade schon zur Übergewinnsteuer. Wir haben jetzt als Bundesregierung erste Maßnahmen getroffen. Wir haben die Situation im Blick. Es gibt unterschiedliche Instrumente, die diskutiert werden. Herr Mayer hat noch mal angesprochen, dass es eben genau darum geht, jetzt auch auf die Pendlerinnen und Pendler zu gucken und sich diese Situation immer im Blick zu halten. Und sollten da weitere Sachen erforderlich sein, sind wir natürlich handlungsfähig.
Aber der Vizekanzler, der damalige SPD, Herr Klingbeil hatte damals gesagt, das ist eine Frage der Gerechtigkeit und ohne Übergewinne zu besteuern, kann man nicht auf diese Krise antworten. Das tut er ja aktuell nicht. Also ist das Thema Gerechtigkeit aktuell kein Thema für die Bundesregierung?
Das Thema Gerechtigkeit ist immer wichtig für die Bundesregierung. Sie hatten ja selbst vorhin in einem jüngeren Zitat sozusagen gerade darauf Bezug genommen, dass es uns sehr wohl darum geht, auch zu gucken, wie die Preise bei den Mineralölkonzernen sind. Und das haben wir jetzt in einem ersten Schritt mit diesen drei genannten Maßnahmen gemacht. Und alles Weitere ist abzuwarten.
So, bevor wir jetzt zu weiteren Themenbereichen kommen, haben wir noch eine Reiseankündigung aus dem Verteidigungsministerium.
Ja, ich möchte eine Reise ankündigen vom Bundesminister Pistorius in die Indo-Pazifik-Region, speziell nach Japan, Singapur, Australien vom 20. bis 28. März. Sie wissen, dass die Sicherheit in Europa und im Indo-Pazifik untrennbar miteinander verbunden sind. Hier geht es um Fragen der regelbasierten internationalen Ordnung, Sicherung der Seewege, Wahrung des Völkerrechts und die Bedeutung der Region für die globalen Wertschöpfungsketten und Lieferketten. Vor dem Hintergrund hat die Bundeswehr in den letzten Jahren viele Anstrengungen unternommen, um Kooperationen und Partnerschaften vor Ort zu stärken, zum Beispiel durch Übungen, persönlichen Austausch oder weiterführende Kooperationen. Sie wissen vom Indo-Pazifik-Deployment, was wir seit 2021 jedes Jahr durchführen. Jetzt reist der Bundesminister in die Region, um sich mit den Partnern vor Ort auszutauschen. Und die Themen werden sein, die sicherheitspolitische Lage in der Region, der Ausbau des strategischen Dialogs, aktuelle und mögliche Streitkräftekooperationen, Industriekooperationen und gemeinsame Übungen, wie zum Beispiel weitere Indo-Pazifik-Deployments.
Gibt es hierzu direkt Fragen? Bitte schön.
Wird der Minister denn auch von Wirtschaftsvertretern begleitet werden?
Bei uns in der Delegation nicht, nein.
Gibt es hierzu weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Häfele dran.
Ja, Höfele, DTS, hallo. Höfele, es geht um Iran. Frage ans Auswärtige Amt. Mit Ali Larijani heißt er, hat Israel jetzt das nächste hochrangige Mitglied des iranischen Regimes getötet. Wie steht die Bundesregierung mittlerweile zu diesen gezielten Tötungen?
Ja, ich glaube, auch dazu hatten wir in der Vergangenheit öfter ausgeführt, die Frage einer völkerrechtlichen Zulässigkeit gegen Iran, also von Vorgehen gegen Iran, haben wir mehrfach besprochen. Da hat sich unsere Haltung auch nicht grundsätzlich geändert. Ich kann das grundsätzlich noch mal ausführen. Die Frage des Vorgehens im Einzelnen im bewaffneten Konflikt gilt das humanitäre Völkerrecht. Und danach dürfen Kombattanten Ziel bewaffneter Schädigungshandlungen, also Angriffe, sein oder werden. Und dazu gehören zum Beispiel Angehörige bewaffneter Kräfte einer Konfliktpartei. Das ist die grundsätzliche Einordnung zum speziellen Fall zu Ali Larijani, den Sie gerade angesprochen hatten. Der hatte als Vorsitzender des obersten Nationalen Sicherheitsrats eine zentrale Rolle im iranischen Regime. Wir beobachten natürlich die Lage genau, um zu sehen, welche Folge auch diese Tötung von Herrn Larijani auf die Stabilität, auf die zukünftige Ausrichtung des iranischen Regimes haben wird. Und an diesen, sage ich mal, sonstigen weiteren Spekulationen dazu kann ich mich auch mangels eigener Erkenntnisse nicht äußern.
Noch Nachfrage. Der Minister wird jetzt zitiert, dass er nicht mehr an einen Regimewechsel im Iran glaubt. Ist das jetzt ganz offiziell die Haltung der Bundesregierung?
Ich glaube, der Minister hat sich gerade, ich würde Sie gerne darauf verweisen, bei der Pressekonferenz mit dem französischen Außenminister, ist vor ungefähr einer halben Stunde zu Ende gegangen, noch mehr ausführlich dazu geäußert. Ich glaube, da ist das alles am besten zu finden.
Herr Jung.
Ja, gehen wir zu Herrn Mayer oder Herrn Hinterseher. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte gestern Israel und USA aufgefordert, den Krieg zu beenden. Ist das, spricht sie damit auch im Namen der Bundesregierung?
Also ich glaube, auch dazu gibt es genug Aussagen aus den letzten Tagen, wie wir dazu stehen. Wir haben gesagt, dass wir sehr klar möchten, dass uns sag ich mal, eine Zeitleiste der Kriegshandlungen klarer wird, was Israel und die USA erreichen möchten. Und das hat der Außenminister auch gestern noch mal deutlich gesagt, langfristig eine Lösung auf diplomatischem Weg allein zu erzielen ist. Auch das wurde gestern, glaube ich, noch mal deutlich und auch heute in der Pressekonferenz.
Ja, das ist ja bekannt, ist nicht unser Krieg, wir werden uns da nicht dran beteiligen und so weiter und so fort. Aber was Frau Kallas gesagt hat, ist ja quasi eine neue Stufe, quasi die Verbündeten aufzufordern, diesen Krieg zu beenden. Das habe ich bisher von der Bundesregierung nicht gehört. Darum nochmal wiederhole ich die Frage, ist das auch die Haltung mittlerweile der Bundesregierung, ihre Partner aufzufordern, diesen Krieg zu beenden? Herr Mayer.
Ich würde mich jetzt gern unabhängig, weil ich auch das Zitat nicht kenne, unabhängig jetzt von Frau Kallas.
Hat sie gestern in Brüssel gesagt. In Brüssel hat sie es gestern gesagt, ja.
Nochmal bitte?
In Brüssel hat sie das gestern gesagt.
Ja. Trotzdem nochmal, da ich es nicht kenne, kann ich jetzt auch Ihre Interpretationen ja mir nicht zu eigen machen. Deshalb kann ich ja nur für die Bundesregierung sprechen. Wir haben deutlich gemacht, der Außenminister hat das getan und auch wir, unter anderem auch hier, dass wir natürlich uns dafür einsetzen, dass dieser Krieg schnellstmöglich und mit einem klaren Plan zu Ende gebracht wird. Das ist ja am Ende entscheidend. Darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Wir müssen eine Rückkehr zur Stabilität und auch zu einer langfristigen Friedensordnung finden. Und dafür setzen wir uns auf politischem und diplomatischen Wege unvermindert ein.
Dann habe ich Herrn Rusch mit einem neuen Thema.
Ja. Die Berechnung zweier Forschungsinstitute richtet sich wahrscheinlich ans Finanzministerium. Die Berechnung zweier Forschungsinstitute und auch der Bundesrechnungshof stellen eine mehrheitliche Zweckentfremdung der schuldenfinanzierten Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität im letzten Jahr für Konsumausgaben fest. Wie bewertet die Bundesregierung die Aussagen und wie begründet sie ihre Ausgabenpolitik?
Also ich fange gern an. Also bei dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz handelt es sich um das größte Investitionsprogramm der Bundesrepublik in den letzten der letzten Jahrzehnte. Entschuldigung. Der Minister hat sich gerade auch noch mal bei einem Statement dazu geäußert und betont, dass es eine große Chance ist, jetzt zu investieren, und zwar insbesondere da, wo seit Jahren nicht investiert wurde. Zur Einordnung auch noch mal die Zahlen aus dem Jahr 2025. In dem Jahr wurden 87 Milliarden investiert. Das ist im Vergleich zu 2024 eine Steigerung um 17%. Die Investitionen, die getätigt wurden aus dem Sondervermögen, sind zusätzlich. Das ist der Fall, weil sie sich nach der Regelung richten. Sie wissen, es gab eine breite parlamentarische Mehrheit, die eine entsprechende Änderung im Grundgesetz und auch einfach gesetzlich entschieden hat. Wenn diese Quote von 10% im Kernhaushalt erfüllt ist, dann ist alles Weitere, was dann im Sondervermögen ist, entsprechend auch zusätzlich. Und letzter Punkt, den ich gerne jetzt noch ansprechen würde, ist, dass man noch mal auf die Zeitschiene genau guckt, dass es im Prinzip jetzt erst richtig losgeht. Sie wissen, dass das Sondervermögen erst seit Oktober 2025 fließen kann. Das 2025 in dem ganzen Jahr galt die vorläufige Haushaltsführung. Das heißt, die Mittel konnten gar nicht in dem entsprechenden Maße fließen. Das Sondervermögen ist zudem auf eine Gesamtlaufzeit von 12 Jahren angelegt. Das heißt, der Teil, auf den jetzt insbesondere geguckt wird, ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Und wichtig, das hat der Minister eben auch noch mal betont, ist jetzt eben, dass sowohl die Fachressorts, aber eben auch die Länder diese Mittel investieren, damit eben genau dieses Investitionsprogramm dann auch auf Straße und Schiene etc. kommen kann.
Ich würde das gerne für die gesamte Bundesregierung noch mal unterstreichen. Wir haben ja als Bundesregierung ein Stück weit einen Investitionsstau in diesem Land auch geerbt, der wirklich enorm ist. Und deshalb haben wir uns sehr bewusst am Anfang der Legislatur auf den Weg gemacht, diesen Investitionsstau abzubauen und wirklich Stück für Stück dieses Land jetzt zu modernisieren. Dafür ist das Sondervermögen da. Das ist auf lange Zeit angelegt. Das ist ein Projekt, was sicherlich nicht in 2 oder 3 Monaten, sondern in vielen Jahren jetzt umgesetzt wird. Wir gehen Stück für Stück die Modernisierung unseres Landes an. Das betrifft den Bereich der Bildung, das betrifft den Bereich der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur, das betrifft den Bereich der Digitalisierung. Überall dort haben wir Rückstände. Überall dort muss investiert werden. Und deshalb sage ich auch noch mal ganz klar für die gesamte Bundesregierung, wir werden dieses Sondervermögen zu einem Erfolg führen für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land.
Nachfrage. Sehen Sie denn Fehler bei den Berechnungen? Ich habe jetzt gehört, auch andere Zahlen gehört. Und weil Sie als Bundesregierung haben ja Rekordinvestitionen angekündigt. Die Zahlen der Forschungsinstitute allerdings zeigen nur einen minimalen Anstieg an Investitionsausgaben im Vergleich zu 2024.
Ich glaube, Frau Lajade hat gerade schon auf ein paar Zahlen hingewiesen. Ich kann das gerne auch noch mal ergänzen. Wir haben bereits in 2025 eine Steigerung der Investitionen von knapp 17% gesehen. Wir werden im Jahr 2026, haben wir im Ansatz Investitionen vorgesehen, allein beim Bund. Ja, da sind noch natürlich Mittel, die auch für die Länder ja entsprechend noch hinzukommen, von über 120 Milliarden Euro. Das heißt, wir werden massiv investieren. Das wird massiv auch weiter aufwachsen in den kommenden Jahren. Und insofern würde ich jetzt nicht einsteigen in einen wissenschaftlichen Streit um die Frage, welche Zahlen jetzt hier zur Grundlage genommen werden. Nochmal, die Investitionen steigen sukzessive an. Was die Zusätzlichkeit angeht, haben wir uns politisch, das ist ein Auftrag des Gesetzgebers, des Deutschen Bundestags, wo die Zusätzlichkeit auch klar definiert ist. Zusätzlich ist alles, was überhalb von 10% Investitionsquote im Haushalt ist. Das hält diese Bundesregierung ein. Wir setzen um, was der Gesetzgeber hier beschlossen hat. Und wie gesagt, das ist unser größtes Anliegen, nochmal dieses Sondervermögen am Ende zum Erfolg zu führen und dafür zu sorgen, dass diese zusätzlichen Mittel, die wir jetzt einsetzen, wirklich bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Unternehmen und insbesondere der Modernisierung unseres Landes ankommen.
Herr Jung.
Herr Mayer, weil Sie gerade vom Erfolg für die Bürger gesprochen haben, trotz des Sondervermögen stehen jetzt zum Beispiel für den Klimaschutz im Jahr 2026 weniger Mittel zur Verfügung. Wie kann weniger Geld für Klimaschutz zu Erfolg für die Bürger und Bürgerinnen führen?
Vielleicht kann das BMF noch mal helfen bei der Grundlage, wenn Sie sagen weniger. Ja, Sie wissen, dass wir, ich glaube, insgesamt 100 Milliarden für den Klimaschutz hier im KTF auch vorgesehen haben im Rahmen dieser Mittel. Insofern investieren wir massiv in den Klimaschutz. Auch das ist ja übrigens eine Einigung, die mit breiter Mehrheit auch im Parlament getroffen wurde.
Das kann ich nur unterstützen. Also es ist vorgesehen, in den nächsten 10 Jahren jeweils 10 Milliarden an den KTF zuzuführen. Und das ist genau eben eine Stärkung der Investitionen in Klimaschutz und Transformation. Vielleicht kann sozusagen zu dem einzelnen Bereich Klimaschutz nochmal das BMUKN da weiter ausführen.
Ja, dann verschärfe ich nochmal die Frage. Ist es falsch, laut dieser Studie, dass im Jahr 2026 weniger Geld insgesamt für Klima und Klimaschutz zur Verfügung steht?
Also zu der Studie an sich würden wir das gerne auch beim BMF lassen, was die Kollegin schon gesagt hat, weil BMF einfach bei der Finanzierung da federführend ist. Richtig ist natürlich, dass Investitionen auch aus diesem Sonderprogramm für den Klimaschutz eine wichtige Rolle spielen. Und die Details dazu werden wir dann natürlich auch in der kommenden Woche vorstellen. Wenn es auch dann um das Klimaschutzprogramm gehen soll.
Sorry, aber ich hatte.
Nochmal, gibt es noch weitere Fragen dazu? Sonst haben wir noch eine Nachreichung aus dem Verteidigungsministerium.
Danke. Ich muss mich korrigieren, Herr Wackett, auch mich entschuldigen. Ich habe die Delegationsliste nicht vollständig im Kopf gehabt. Wir haben Industrievertreter, die dabei sind bei der Reise des Ministers in den Indopazifik. 6 Vertreter sind Vertreter oder jeweils ein Vertreter Airbus, TKMS, MBDA, Quantum, Diehl und Rode und Schwarz. Wir haben vor Ort ja aktive Rüstungskooperationen, zum Beispiel in Australien. Sie wissen, dass der schwere Waffenträger Infanterie daherkommt, den wir bestellt haben. Und diese Vertreter nehmen im Grunde an diesen Industrieterminen und Projekten vor Ort teil.
Dann Herr Höfele mit einem
neues Thema. Es geht um den Kulturstaatsminister. Frage an Herrn Mayer. Der Herr Weimar ist ja heute bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Ist es richtig, dass er ursprünglich weitere Termine hatte und die abgesagt hatte? Und wenn ja, warum?
Ich würde da auch gerne auf die Aussagen des BKMs entsprechend verweisen. Der Staatsminister wird aufgrund der morgigen Debatte im Bundestag zum Tag der Demokratiegeschichte den geplanten Rundgang über die Buchmesse nicht durchführen können, aber ist entsprechend vor Ort, so wie Sie das gerade gesagt haben.
Nachfrage, es soll auch Proteste geben in Leipzig gegen den Kulturstaatsminister. Wird er sich denen stellen?
Wie gesagt nochmal, er wird vor Ort sein. Ansonsten würde ich gerne darauf verweisen, was er selbst und auch die Behörde selbst dazu kommuniziert hat. Kann ich leider nichts ergänzen von hier.
Dann Frau Allier mit einem neuen Thema. Oh, war eine Nachfrage? Herr Jessen, okay. Habe ich Sie? Nee.
Da. Jetzt, ja. Er hat ja auch die Teilnahme einer Podiumsdiskussion zum Thema Kunst- und Meinungsfreiheit abgesagt. Man darf das wohl auch als schadensbegrenzende Maßnahmen sehen. Hat er diese Absagen mit dem Kanzler besprochen oder sozusagen aus eigener Amtsentscheidung getätigt?
Darüber ist mir nichts bekannt. Wir würden aber auch über interne Gespräche innerhalb der Bundesregierung hier in der Regel nicht berichten.
Mhm. So, dann.
Ja, Frage ans Gesundheitsministerium. Thema psychische Erkrankungen, die werden ja immer relevanter in der Gesellschaft und verursachen auch immer mehr Ausfalltage. Gleichzeitig wird aber jetzt bei der Psychotherapie gespart. Der Bewertungsausschuss hat ja die Vergütung für ambulante Therapie gekürzt. Das bedeutet ja auch, dass die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte wahrscheinlich noch weiter verlängert werden. Jetzt die Frage, ist das nicht eigentlich genau der falsche Weg und zementiert die Bundesregierung damit nicht auch bewusst eigentlich diese Zweiklassenmedizin, in der dann Privatpatienten einen Termin bekommen bei der Psychotherapie und gesetzlich Versicherte länger warten müssen?
Vielen Dank. Zunächst einmal, ich würde Ihre sehr hypothetische Prämisse der Frage jetzt nicht mitgehen, weil es basiert ja auf einer Grundannahme und daraus wird dann eine Hypothese. Deswegen würde ich jetzt darauf eingehen, was der Bewertungsausschuss beschlossen hat. Vielleicht müsste man da doch mal klar sagen, das Beschlussfassung zur Anpassung der Bewertung der Gebührenordnungsposition des einheitlichen Bewerbungsmaßstabes im Ermessen der Selbstverwaltung liegen. Dort wird es entschieden. Dem BMG obliegt dann die sogenannte Legalitätsprüfung, das ist die Rechtsaufsicht. Eine Prüfung der Zweckmäßigkeit, was dann die Fachaufsicht ist, liegt wiederum nicht in der Zuständigkeit des BMG. Das heißt, diese Entscheidungen, die getroffen wurden durch den Bewertungsausschuss, sind jetzt nicht Sache des BMG, Trotzdem, uns wurde die Entscheidung, der Beschluss übergeben zur rechtsaufsichtigen Prüfung. Und diese Prüfung wird jetzt durchgeführt und dann entschieden.
Nachfrage dazu. Das heißt, das ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Und wenn man jetzt sich direkt an die Menschen da draußen richtet, also Hintergrund meiner Frage oder diese Hypothese, wie Sie gesagt haben, entsteht ja dadurch, dass dann sich Psychotherapeuten eher dafür entscheiden, Privatpatienten zu sehen und denen einen Termin zu geben, weil das eben höher vergütet wird als über die gesetzlichen. Können Sie diese Angst denn den Leuten da draußen nehmen oder wird es Gegenmaßnahmen geben, um auch die Versorgung für gesetzlich Versicherte sicherzustellen?
Nein, wie ich gesagt habe, das ist weiter eine hypothetische Frage, weil sie halt auf einer Grundannahme beruht. Wie gesagt, die Prüfung wird durchgeführt durch das BMG, dafür ist es zuständig. Das ist das normale Vorgehen. Bewertungsausschuss fasst einen Beschluss, das BMG prüft im Sinne der Rechtsaufsicht diesen Beschluss und das wird dann bekannt gegeben. Gleichzeitig kann ich Ihnen sagen, dass die Zahl der Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Deutschland von 2014, da waren es 27.125, bis Stand 31. Dezember 2025 auf 41.937 gestiegen sind. Das ist einfach der derzeitige Ist-Zustand. Aber wie gesagt, alles andere kann ich nicht kommentieren.
Herr Jung.
Herr Balland, bei der Orientierung dieser Honorarsteigerung geht es ja um einen gewissen Zeitraum. Das GKV. Und da sind die Vergütungen seit 2013, 2014 um rund 25% gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind aber die Löhne und die Preise, also Inflation, um 40% gestiegen. Können Sie daher nachvollziehen, dass der GKV-Spitzenverband von überproportionalen Honorarsteigerungen spricht? Weshalb das jetzt alles begründet wird?
Wie gesagt, wir werden jetzt hier keine Bewertung und Kommentierung der Entscheidung des Bewertungsausschusses vornehmen, respektive der Steigerungen. Das liegt nicht in der Zuständigkeit des BMG. Das BMG hat die Rechtsaufsicht und wird auf dieser Grundlage die Prüfung vornehmen und dann eine Entscheidung treffen und bekannt geben.
Aber in der Logik haben die Therapeuten ja weniger Geld, weil die Inflation ja viel größer gestiegen ist. Dementsprechend ist ja... Müsste ja eigentlich die Logik im Sinne der GKV sein, die Honorare zu erhöhen, oder nicht?
Wie gesagt, ich werde jetzt nicht darüber urteilen, wie die beteiligten Akteure des Bewertungsausschusses die Entscheidung fällen und wie sie diese Entscheidung begründen. Das BMG hat die Rechtsaufsicht, prüft also die Legalität dieser Entscheidung und alles andere ist in dem Kontext nicht die Sache des BMG, auch keine Kommentierung oder Bewertung.
Dann Herr Höfle mit einem neuen Thema. Moment, ich finde Sie...
Jetzt. Neues Thema, der Rücktritt der Bundesdatenschutzbeauftragten. Frage, gibt es da einen Zeitplan, bis wann ein Nachfolger gefunden ist?
An wen geht das? Wer fühlt sich zuständig?
Ich weiß es nicht, wer dafür zuständig ist. BMI, höre ich hier.
Kann ich nicht zu sagen jetzt.
Dann können Sie wahrscheinlich meine zweite Frage, Lernfrage, auch nicht beantworten. Ich würde gerne wissen, wer eigentlich in der Koalition das Vorschlagsrecht hat für diese Position.
Haben Sie richtig geschätzt, kann ich Ihnen auch nicht sagen.
Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, geht ans Auswärtige Amt. Thema ist die Klage gegen Israel, das Genozidverfahren vor dem IGH. Deutschland hatte angekündigt, mit einer juristischen Stellungnahme Israel an die Seite zu treten, zu unterstützen. Der Fachbegriff ist, glaube ich, Nebenintervention. Die Frist für die Abgabe einer solchen Nebenintervention läuft in etwa 2 Wochen ab. Wird es eine solche Nebenintervention inhaltlich qualifiziert geben oder lassen Sie die Frist verstreichen?
Nein, eine solche wird es nicht geben.
Das heißt, das, was die deutsche Bundesregierung vor 2 Jahren angekündigt hat, dass es eine Nebenintervention geben werde, weil man die Vorwürfe für absurd hält, das wird nicht weiter verfolgt? Die damalige Stellungnahme gilt nicht mehr? Oder was ist der Grund dafür, dass es keine Nebenintervention gibt?
Ja, ich glaube, Sie heben jetzt auf eine Aussage ab, die die Vorgängerregierung im Januar 2024 getroffen hatte. unmittelbar eben auf diese Klageeinreichung Südafrikas damals im Dezember 2023. Sie wissen auch, dass es seitdem neue Entwicklungen gab, unter anderem die Entwicklung, dass Nicaragua kurz darauf auch im Frühjahr 2024 eine Klage eingereicht hat vor dem IGH gegen Deutschland. Wir sind jetzt eben selbst Teil eines streitigen Verfahrens vor dem IGH und haben uns infolgedessen entschieden, diese von dieser Möglichkeit eben nicht Gebrauch zu machen und stattdessen auf dieses Verfahren, in dem wir eben selbst Teil sind, zu konzentrieren.
Herr Jung, Moment.
Die Vorgängerregierung sprach ja hier davon, dass der Genozidvorwurf jeder Grundlage entbehre. Ist das auch nicht mehr Haltung dieser Bundesregierung?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir konzentrieren uns auf ein Verfahren vor dem IGH, in dem Deutschland eben selbst eine Partei ist. Und alles Weitere wird ja vor einem Gericht geklärt. Das heißt, der Vorwurf, den Sie gerade in den Raum stellen, der wird ja eben vor dem IGH geklärt. Und das möchten wir natürlich abwarten.
Ja, ja, genau. Aber die Vorgängerregierung hat ja gesagt, weil es jeder Grundlage entbehre, dass dort Völkermord passiert, werde man sich in einer Nebenintervention Israel quasi unterstützend anhängen. Weil das ja jetzt nicht mehr passiert, wie Sie gerade bestätigt haben, ist ja die Frage zumindest berechtigt, dass da offenbar doch nicht mehr jegliche Grundlage fehlt.
Nein, also zunächst mal, wir weisen die Vorwürfe, die Nicaragua Deutschland macht, in diesem Verfahren vor dem IGH entschieden zurück. Deswegen möchten wir uns aber auch auf dieses Verfahren konzentrieren. Alles Weitere ist Gegenstand einer Klärung vor einem internationalen Gericht. Und insofern möchte ich das von dieser Stelle einfach nicht weiter kommentieren.
Dann der Kollege hier vorne.
Philipp Kunschner, ARD. Herr Müller, zur Zunahme an Bewerbungen bei der Bundeswehr. Für wie signifikant beurteilen Sie diese Zahlen? Können Sie Gründe aufschlüsseln? Es liegt schon alles am neuen Wehrdienst, an den Briefen, die verschickt wurden? Oder welche Gründe können Sie festmachen dafür?
Ja, die Gründe sind natürlich vielfältig. Also grundsätzlich kann man sagen, es wäre natürlich eine Korrelation zwischen einzelnen Personalgewinnungsmaßnahmen, einzelnen Kampagnen und jetzt in der Zunahme von Zahlen. Diese Korrelation ist nur ganz schwer bzw. nicht darstellbar. Die Bundeswehr ist vermehrt im öffentlichen Interesse, in der öffentlichen Diskussion in den letzten Jahren aufgrund der Sicherheitslage. Das führt natürlich auch dazu, dass sich mehr Menschen mit der Bundeswehr beschäftigen. Dazu haben wir natürlich Personalgewinnungsprozesse und Kampagnen laufen auf diversen Kanälen, in der Breite, in der Öffentlichkeit. Sie haben ja in Berlin die großen Plakate zum Beispiel gesehen. Sicherlich auch ein weiterer Punkt. Dann kann ich sagen, ja, aus den bereits seit 15. Januar verschickten Anschreiben und Fragebögen, aus diesem Prozess selbst, da sind schon erste Einplanungen erfolgt. Das ist natürlich sehr positiv. Und hinzu kommt natürlich, dass wir unglaublich viel gemacht haben, um das Angebot attraktiver zu machen, aber auch die Sinnstiftung des Angebotes herauszustellen. Attraktiver nicht nur im Sinne von bessere Besoldung, das haben Sie mitbekommen, aber auch im Sinne von, dass wir die Tätigkeiten anpassen und moderner gestalten, dass wir die Grundausbildung anpassen und nicht ein reiner Drillprozess, der überall woanders ist, sondern ab 1.5. wird die Grundausbildung überall gleich verlaufen. Das ermöglicht auch, dass man nochmal wechseln kann, dass man Standort wechseln kann, dass man zwischen Teilstreitkräften wechseln kann nach der Grundausbildung. Wir haben die Ausbildungsinhalte, Drohnenausbildung, modernste Technik und sowas haben wir angepasst. Und natürlich das Angebot im Rahmen des neuen Wehrdienstes, das Führerscheinzuschuss zum Beispiel, Berufsförderungsmöglichkeiten. Das greift natürlich auch. Und auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch immer heraus, dass es eine sinnstiftende Tätigkeit ist, um sich für das Land und für die Sicherheit einzusetzen. Und ich glaube, diese Gemengelage in Gänze muss man betrachten. Und dann haben wir aktuell diese Zahlen, die im Vergleich zum Vorjahresmonat sehr, sehr positiv sind.
Lässt sich unter den aktuellen Voraussetzungen die Zielmarke bis Mitte der 30er Jahre von 260.000 Soldaten erreichen oder nicht?
Also die Zielmarke ist ja 260.000 aktive Truppe und 200.000 Reserve Minimum. Das ist das Ziel und wir gehen davon aus natürlich, dass wir dieses Ziel erreichen.
Herr Rusch.
Also ja, wir gehen davon aus, dieses Ziel zu erreichen und dass unsere Maßnahmen greifen. Wir gehen alle Indizien in diese Richtung. Der Prozess, auch jetzt zum Beispiel diese Auswertung der Fragebögen, wir haben ja aufgrund der Fristen, aufgrund des Nachlaufs, werden wir noch ein paar Wochen jetzt uns Zeit nehmen und dann werden wir darüber auch öffentlich kommunizieren, wie diese Prozesse laufen und wie diese Auswertung läuft, einfach nur um valide Datenbasis zu haben. Aber aktuell haben wir ein sehr positives Bild und wir gehen davon aus, dass wir unseren personellen Aufwuchs erreichen.
Ja, Herr Müller, Sie sprachen jetzt von Werbekampagnen und ähnlichen Sachen. Haben Sie eine Zahl dazu? 2025, was hat das BMVG ausgegeben für Werbemaßnahmen?
Das ist nicht trennscharf zu betrachten. Wir haben natürlich einen Haushaltstitel für Personalgewinnung. Da können Sie wirklich nochmal eine titelscharf reingucken. Der ist übrigens auch bei bundeshaushalt.de, soweit ich weiß, titelscharf ersichtlich. Und natürlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, über die Social Media Kanäle und so weiter. Also nicht alle Mittel und eingesetzten Ressourcen sind im Grunde trennscharf. Über die reinen Kampagnen, soweit ich weiß, haben wir einen Arbeitgeberinnen-Titel und dort können Sie noch mal reinkommen, bundeshaushalt.de oder uns noch mal eine Anfrage stellen. Und was wir da titelscharf haben, geben wir natürlich auch dann gern weiter.
Hierzu? Moment. So.
Können Sie noch sagen, wie hoch die Abbrecherquote zuletzt gewesen ist?
Also, soweit ich weiß, bewegt sie sich weiter in diesem Bereich zwischen 20% und 24%. Da reden wir natürlich, das muss man natürlich unterscheiden auch, die Soldatinnen und Soldaten, die sich für einen längerfristigen Dienst bei der Bundeswehr und gegebenenfalls mit Studium oder weiterführende Ausbildung entscheiden, haben in der Regel eine geringere Abbrecherquote als die, die, ich sag mal, die Bundeswehr auch mal ausprobieren wollen und das sind dann die Abbrecher, die im Bereich dann 20-24% liegen. Wir reagieren darauf, wir schulen die Vorgesetzten speziell, dass dort nach einem schweren Tag auch kein Affekt entsteht, sondern dass man auch nochmal mit den Soldatinnen und Soldaten redet und denen die Chance gibt, auch nochmal die Bundeswehr in Gänze kennenzulernen und einfach, dass es zum Dialog kommt. Aber ich denke, dass wir auch mit den Möglichkeiten, die ich gesagt habe, mit der Anpassung der Ausbildung, dass wir wegkommen von Ausbildung, wie es früher mal war, wo auch Ziele der Ausbildung und Inhalte gar nicht erklärt wurden, dass wir hinkommen zu diesem Ausbildung auf Augenhöhe, dass wir dort dazu beitragen, dass wir die Abbrecherquote weiter senken können.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gut, dann haben wir eine Nachreichung, der ich jetzt kurz Raum geben möchte, Herr Mayer.
Ja, Herr Höfele, Entschuldigung für meinen Blackout gerade. Und ich habe auch natürlich auch völlig zu Unrecht Richtung BMI geschaut. Also zum Thema Bundesdatenschutzbeauftragte nochmal die Nachreichung. Entschieden wird es am Ende vom Parlament. Deshalb sahen Sie hier auch die kurze Sprachlosigkeit. Wir haben die Nachricht gestern natürlich entsprechend zur Kenntnis genommen. Danken auch der Amtsinhaberin, dass sie trotz der Situation weiter zur Verfügung steht, bis eine Nachfolge gewählt ist. Ich gehe davon aus, dass innerhalb der Koalition darüber jetzt auch Gespräche geführt werden und zu gegebener Zeit dann eine starke Nachfolge präsentiert wird.
Moment.
Vorschlagerecht?
Nochmal entschieden wird es am Ende vom Parlament. Gehen Sie davon aus, dass es in Reihen der Koalition dann auch besprochen wird.
Herr Höfle, ich habe Sie auch noch. Hatten Sie noch ein Thema offen? Okay, nee. Wunderbar. Dann der Kollege hier. Moment, ich muss das anschließen.
Jetzt,
ja. Ja, klar. Moment, wir haben noch was vom Innenministerium.
Genau, nur noch kurz zum Hinzufügen. Also die Datenschutzbeauftragte ist eine absolut unabhängige Behörde, ist also keinem Ministerium, keinem Ressort unterstellt, auch nicht dem BMI.
Gut, neues Thema.
Uwe Bernd, ARD Radio. Gestern hat Donald Trump gesagt, er könne mit Kuba machen, was er wolle. Wie bewertet die Bundesregierung diesen öffentlichen Druck gegen Kuba?
Ja, ich kann das vielleicht beantworten. Wir haben die Aussagen des US-Präsidenten natürlich zur Kenntnis genommen. Wenn es um unsere Haltung geht, dann möchte ich sagen, dass es für uns der richtige Weg ist, wenn es Gespräche zwischen den USA und Kuba gibt, um diese aktuell entstandenen Spannungen beizulegen. Und vielleicht ganz grundsätzlich für uns, wir achten Kuba als souveränen Staat.
Gibt es auch Gespräche der deutschen Seite mit der kubanischen Seite?
Ja, wir haben, wie Sie wissen, eine Botschaft in Havanna und diese pflegt unsere diplomatischen Beziehungen zur kubanischen Seite. Insofern sind wir in einem ständigen Austausch mit Kuba.
Dann bedanke ich mich für Ihre Fragen und für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen produktiven Nachmittag.